Gott, das ist das, was wir eben gesungen haben, dass du uns je und je geliebt hast. Da sprechen wir nicht nur Emilia zu durch die Taufe, das hast du jedem Einzelnen von uns zugesungen. Dass du uns von je und je geliebt hast, dass du Ja zu uns gesagt hast. Und so laden wir dich ein, dass du die Predigt nimmst und dass du zu uns redest und unsere Herzen berührst. Gott, dass wir dein Wort hören und dein Wort uns verändert. Amen. Ihr habt es eben schon gehört, Sonntag Trinitatis. Wir Christen glauben, dass es einen Gott gibt, der sich aber in dreifacher Weise offenbart hat. Als Schöpfer, in Jesus Christus und als Heiliger Geist. Und man mag es drehen und wenden, wie man will. Die Christen sind schon ein bisschen verrückt. Wie soll man das zusammendenken? Einer und doch drei? Drei und doch einer? Gott ist einer. Das ist die große Überzeugung der drei monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam. Aber schon auf den ersten Seiten der Bibel wird deutlich, dass Gott nicht ganz alleine unter sich ist, sondern dass Gott von einem uns spricht. Wir lesen das im ersten Kapitel. Lasst uns Menschen machen, sagt Gott, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er sie und er schuf sie als Mann und Frau. Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Wie meinte er damit? Und er schuf uns Menschen nach seinem Bilde als Mann und als Frau. Wie passt das zusammen? Und so beginnt auch das Johannesevangelium 100 Jahre später, einige hundert Jahre später, mit diesem One-Liner, der einfach unschlagbar ist. Am Anfang war die Beziehung. Oh, hoppla, sagen einige. Stimmt nicht ganz. Am Anfang war das Wort. Was ist Wort anders als Kommunikation? Und was ist Kommunikation anders als Beziehung? Am Anfang war Beziehung. Gott ist in sich selbst schon Beziehung. Und trotzdem hielt das Judentum auf dem gesamten Alten Testament fest, da ist einer. Einer ist Gott. Und das blieb auch die Grundüberzeugung der Christen für die ganze Zeit. Nachdem Jesus aber auf die Erde war, wurde es den meisten Christen aus praktischen Gründen nicht mehr möglich, das zu sagen, und sie wurden abtrünnig. Denn da war Jesus, der auf einmal sagt, ich bin nicht nur Sohn Gottes, sondern Gott ist in mir. Gott und ich, wir sind eins. Also da war der Schöpfer, da war Jesus und zu allem Überfluss sagte er dann noch, wenn ich jetzt zurückgehe zum Vater, schicke ich euch meinen Geist, der bei euch ist. Wir halten nochmal fest, also wir haben den Schöpfer des Himmels und der Erde, wir haben den Sohn und wir haben den Heiligen Geist und wir sind alle drei eins. Kein Wunder, dass unsere jüdischen Vorfahren verwirrt waren und fanden damals schon, und das denken die viele heute auch noch, das ist hochgradiger Unsinn, was wir da glauben. Und da haben die Mystiker versucht zu sagen, er ist nicht so ganz einer und doch vollkommen eins, er ist nicht so ganz drei und doch drei Erscheinungsformen. Und die Christen brauchten drei Jahrhunderte lang, um herauszuarbeiten, was das wirklich bedeutet. Das steht nicht in der Bibel, es steht nirgendwo in der Bibel, dass es einen dreieinen Gott gibt. Dann drei Jahrhunderte, die Wüstenväter haben das erst entwickelt und haben gesagt, da ist etwas, nennen wir es mal Dreieinheit, Dreifaltigkeit. Und das war im 4. Jahrhundert. Für den Moment haltet einfach mal fest für euch, das Prinzip des Einen ist einsam, das Prinzip der Zwei beruht auf Gegensätze, Yin und Yang, verlangt nach Entscheidung, Parteinahme, das Prinzip der Drei jedoch ist in sich bewegt. Dynamisch, fruchtbar. Und das ist das Gottesbild, was Jesus uns vorgestellt hat. Trinitarisch, bewegt, dynamisch, fruchtbar, wunderschön. Und trotzdem schreibt jetzt, 1700 Jahre später, ein großer Theologe in Deutschland, der Karl Rahner, sagt, Christen sind im praktischen Leben fast immer reine Monotheisten. Wir sind reine Monotheisten. Wir müssen zugeben, wenn irgendwann mal die Lehre von der Trinität weggelassen wird, würden wir es gar nicht merken. Weil wir monotheistisch glauben. Und ich fürchte, er hat recht. Ich fürchte, dass unser Gottesbild, das Bild, was wir von Gott haben, trotz Jesus in weiten Teilen noch heidnisch geprägt und unerlöst ist. Die Menschheitsgeschichte hat so lange mit einem statischen Gottesbild, einem monarchischen, also der Gott, der im Thron oben herrscht, alleine, einsam, weit weg von der Schöpfung, gelebt. Das war ihr Bild von Gott. Dass dieses neue Bild, was Jesus uns vorgestellt hat, es schwierig ist für die Menschen, sich da einzuklinken. Gott ist der kritische Beobachter da oben. Und seine Nachfolger hier auf der Erde tun ihr Möglichstes, um ihn in dieser Hinsicht nachzueifern. Warum ist das so? Weil Menschen zu dem werden, was sie anbeten. Wir Menschen werden zu dem, was wir anbeten. Darum ist unser Gottesbild so wichtig. Was ist dein Gottesbild? Was ist dein Bild von Gott, was du anbetest? Denn wir Menschen werden zu dem, was wir anbeten. Glauben wir an einen statischen, einen Gottkönig, einen erhabenen, immer männlichen Weltherrscher, der die meiste Zeit getrennt von seinen Geschöpfen auf dem Thron sitzt und dessen Hauptjob ist, uns alle irgendwann mal zu richten? Dann werden wir Christen, oder wir, die das glauben, zu kritischen, verurteilenden Zeitgenossen, die ständig damit beschäftigt sind, Dinge und Menschen auszuschließen, die unserer Vorstellung von Heiligkeit nicht entsprechen. Also alle Mörder, Diebe, Steuerhinterzieher, Geschiedene, Homosexuelle, Lügner, Fremde, Sünder, eigentlich alle Menschen, die nicht so sind wie wir, die stoßen wir aus. Und wie sind wir? Meistens skurril, im besten Fall. Im schlimmsten Fall sind wir, oder steht die Gefahr, dann, dass wir fanatische Fundamentalisten werden, die für diesen einen Gott, für ihr Gottesbild kämpfen. Wir haben ein Bild, was uns über Jahrhunderte vermittelt ist, dass Gott der ferne Gott ist, der über alles ist. Und können nicht dieses neue Gottesbild denken, was die Wüstenväter entwickelt haben. Und um das deutlich zu machen, möchte ich euch etwas zeigen, ein neues Bild von Gott. Wir sehen das in diesem Video. Eine Live-Aufnahme von Gott. Guckt euch das genau an. Die Wüstenväter sagen, genau so ist Gott. Was hat das zu tun mit dem statischen, fernen Gott, an den wir glauben, den Schöpfer Himmels und der Erde, den König im Thron? Ein bisschen lauter machen. Und das ist jetzt genau das. Kai, kommst du nach vorne? Das ist, wie sie die Wüstenväter Gott vorgestellt haben. Als ein Tanz. Genau. Wenn ihr wissen wollt, wie Gott ist, genauso wie Kai und Kai. Das sind. Genau. Das war's. Danke, Kai. Wenn es das Einzige ist, was ihr mitnimmt nach Hause, dass ihr sagt, Gott hat sehr viel mehr mit diesem wunderschönen Tanz zu tun, mit dieser Bewegung, mit dieser Dynamik, mit dem Fließen von Liebe, mit dieser Kreativität. Gott ist Beziehung und Gott ist drei in einem. Und in sich tanzt er wie die Quarks, die wir eben gesehen haben. Die Quarks tanzen auch die ganze Zeit. Sind nicht statisch. Gott ist Beziehung. Gott ist Bewegung. Und warum ist das so wichtig? Die Dreieinigkeit haben das als erstes gesagt und sagten, Gott ist der Tanz. Was ein Bild. Gott ist der Tanz. Die endlose Strömung der Liebe bewegt sich unablässig hin und her, vor und zurück, herum und hindurch. Ein Gleiten vom Vater zum Sohn, vom Sohn zum Heiligen Geist, vom Heiligen Geist zurück zum Vater. Und alles ist pure Energie und alles ist pure Liebe. Das ist das Bild, was Jesus von Gott uns vor Augen malt. Nun kann man aber auch sagen, den Wüstenvätern hat die Sonne ein wenig zu lange auf den Hirn geschienen. Gott als Tanz? Was ist das? Nur die Bibel ist voll von Hinweisen auf die Trinität. Und dieses radikale neue Gottesbild ist nicht nur wunderschön wie ein Tanz, sondern es hat die Möglichkeit, dein Leben zu verändern, mein Leben zu verändern, diese Welt zu verändern. Denn es ist eines der wichtigsten Entdeckungen des Christentums, dass Gott eben nicht der ferne König weit weg von allem ist, sondern dass Gott Liebe ist, dass Gott Bewegung ist, Dynamik, Tanz. Und das haben die Wüstenväter als erstes erkannt. Statt also eines Gottes, der als ewig Drohender da vorne steht und beurteilt und kritisch nachguckt, wer oder was mitspielen darf und wer nicht, zeigt die Revolution der Dreieinigkeit einen Gott, der ständig alles beteiligt. Gott ist der große Teilhaber. Anstelle eines Gottes, der ständig damit beschäftigt ist, Dinge und Menschen auszuschließen, enthüllt dieses Bild von Gott, der mit allem und in allem ist, dass Gott ein Gott ist, der präsent ist, der hier ist. In der Knospe einer Pflanze ist Gott. Im Lächeln des Gärtners. In der Begeisterung des Teenagers nach seinem ersten Kuss. Das ist Gott. Da ist Gott drin. In der unermüdlichen Entschlossenheit eines Forschers. Im Stolz des Mechanikers. Im liebevollen Nasereiben zweier Pferde. Der Zärtlichkeit, mit der ein Adler seine Junge füttert. Im fröhlichen Plätschern unseres Westernbaches. Im begeisterten Zwitschern jedes Vogels am Morgen. Ihr hört das vielleicht heute Morgen auch. In der tiefen Befriedigung über einen gut gemachten Job, darin ist Gott. In der Leidenschaft zu einer körperlichen Vereinigung, im Sex ist Gott. Im freundlichen Lächeln einer Verkäuferin und sogar in der passiven Machtlosigkeit eines Krankenhausbettes. Sind Welt und Leben, Tod, Gegenwart und Zukunft vereint, da ist Gott. Euch gehört die ganze Welt, sagt Paulus. Das Leben und der Tod, die Gegenwart und die Zukunft, alles gehört euch, aber ihr gehört Christus und Christus gehört Gott. Gott lädt uns ein, in diesen Tanz mitzutanzen. Statt also einer Gottheit, die distanziert zwischen drin und draußen urteilt, die den meisten Teil der Menschheit als Waisen zurücklässt, lebt und atmet dieser Gott eine unendliche Liebe füreinander, weil er schon in sich ist Gott Liebe. Deswegen können wir Christen diesen einen Satz sagen, den ich gestern nochmal gehört habe. Fasst das Christentum in einen Satz zusammen? Gott ist Liebe. 3 Worte brauchst du. Da ist alles gesagt. Gott ist Liebe. Da ist alles gesagt. Und das ist das, was wir als Gemeinde versuchen durchzubuchstabieren, dass wir euch einladen wollen, in diesen Tanz mit hineinzukommen, in einen Gott, der Vollbeziehung ist. Ein schönes Bild, vielleicht das schönste Bild zur Trinität, seht ihr hier. Ihr kennt es vielleicht, eine alte Ikone, die sehr, sehr schön, man kann sich da hinein verlieren in dieses Bild, wer Gott ist, Vater, Sohn, Heiliger Geist, wie sie sich gegenseitig zuwenden. Das Wichtigste an diesem Bild aber ist, dieses Viereck. Das ist das Wichtigste an dem Bild. Warum? Forscher haben entdeckt, dass da Reste von Klebstoff waren. Die gehen davon aus, dass dort ein Spiegel hing. Und es bedeutet nichts anderes, als dass du und ich eingeladen bist, in diesen Tanz Gottes mit hineinzutanzen. Dass Gott nicht weit weg von uns entfernt ist, sondern uns einlädt, mitzumachen in seinem Wesen. Was bedeutet das für uns? Wie können wir das leben? Wie kann unser Glaube bunter werden, dass ein bisschen was von dieser Schönheit Gottes in unserem Leben wahr wird? Ich möchte euch 2 kleine Übungen zum Schluss mitgeben. 2 Übungen, die ihr in euren Alltag mitnehmen wollt. Wir haben gesagt, wir sind eine trinitarische Gemeinde. Das ist unser Traum, unsere Vision. Wir wollen aufbrechen, wir wollen eine trinitarische Gemeinde werden. Und das ist auf dem nächsten Slide seht ihr unseren Traum. Wir träumen, dass Gott eine Kirche baut, in der Menschen leidenschaftlich trinitarisch glauben, deswegen Tanz. Weil sie durch Gott den Vater geliebt und befreit, durch Jesus berührt und herausgefordert und durch den Heiligen Geist begeistert und heil werden. Und um das einfach mal praktisch zu machen, möchte ich euch einladen, zu überlegen, was brauchst du heute? Brauchst du es geliebt zu sein, und befreit? Ist das das, was du brauchst, weil du dich eingeengt fühlst? Dann lade ich dich ein, die nächsten 30 Tage sehr bewusst jedes Gebet, das du sprichst, zu beginnen mit den Worten: Gott, mein liebender Vater. Und dann sagst du das, was du möchtest. Gott, mein liebender Vater. Und dann sagst du, was du möchtest. Wenn das ist es, was du brauchst. Wenn du sagst, ich spüre von Gott nichts. Ich möchte berührt werden und herausgefordert von diesem Gott. Weil ich ihn spüren möchte, dann bete die nächsten 30 Tage. Beginn jedes Gebet, das du betest, mit dem Satz: Jesus, mein Bruder, bitte berühre mich. Fordere mich heraus. Und wenn du sagst, mir fehlt jede Begeisterung, alles verloren gegangen. Das Feuer am Anfang, das ich hatte, alles weg. Oder es ist etwas zerbrochen in dir. Dann lade ich dich die nächsten 30 Tage an, immer zu beten: Guten Morgen, Heiliger Geist. Liebe Heilige Ruach Gottes, begeister mich, heile mich. Vielleicht ist es nur dieses eine Gebet, 30 Tage lang. Sehr, sehr einfach. Such dir das aus, was du jetzt brauchst für die nächsten 30 Tage und bete das einfach mal. Und spreche Gott an in seiner Personenhaftigkeit, als Vater, als Sohn oder als Heiliger Geist. Das ist die erste Übung. Mir hat sie sehr, sehr viel gebracht. Ich habe mein Gebetsleben immer wieder verändere ich das, weil ich sage, ich bete, also mein persönlicher Zugang war immer Jesus. Und dann habe ich irgendwann mal jahrelang nur noch zum Vater gebetet. Und dann irgendwann mal habe ich angefangen, zur Heiligen Ruach zu beten. Es tut etwas, es macht etwas mit mir. Das ist die eine Übung. Die zweite Übung, sehr, sehr einfach, sehr simpel. Möchte ich euch einladen, in euren Alltag mitzunehmen. Ihr kennt unsere Glaubensgeschwister, die Katholiken, die bekreuzigen sich andauernd. Nicht wahr, Claudia? Genau. Und ich wusste nie, warum. Und was soll das? Die Fußballer, seht ihr ja. Warum? Wisst ihr, Anselm Grün, Pater Anselm Grün, dieses Geheimnis entschlüsselt hat? In ein Gebet oder in einen Segen, was ich seitdem immer wieder und immer häufiger bete. Und deswegen seht ihr mich auch im Gottesdienst, dass ich mich oft bekreuzige. Allein aus diesem Gebet heraus. Anselm Grün sagt: Beginne den Tag oder ende den Tag oder geh in eine neue Aufgabe, indem du dich bekreuzigst. Und er sagt, sprich dabei diese Worte: Gott, der Schöpfer, der mich erdacht hat, im Namen Gottes des Schöpfers, der mich erdacht hat. Im Namen Jesus Christus, der hinabgestiegen ist in meine Erdigkeit. Und im Namen des Heiligen Geistes, der mein linkes Recht macht. Im Namen Gottes des Schöpfers, der mich erdacht hat. Was ein Bild von einem Gott, dass da jemand ist, der dich erdacht hat, der dich gewollt hat, der dich in diese Welt geliebt hat. Im Namen dieses Gottes, der mich erdacht hat. Und im Namen Jesus Christus, der hinabgestiegen ist in meine Erdigkeit, mein Bauch. Alles das, was Lust und schön ist. Gott kennt das alles. Gott weiß es, weil er Mensch war. Und im Namen der Kraft Gottes, der heiligen Ruach Gottes, die meine Schwachheit in Stärke verwandelt, die meine Sünde und meine Trauer in Freude verwandelt, die da, wo ich nicht mehr weiter kann, mir die Kraft gibt und es recht machen wird. Im Namen Gottes, des Schöpfers, der mich erdacht hat, im Namen Jesus Christus, des Sohnes Gottes, der hinabgestiegen in meine Erdigkeit, im Namen des Heiligen Geistes, der heiligen Ruach, der mein linkes Recht macht. Zwei sehr einfache Übungen und ich lade euch ein, in diese bunte Gottheit einzutauchen und das in euer Leben zu integrieren. Und vielleicht der letzte Punkt. In der nächsten Zeit, wenn ihr von Gott denkt, denkt nicht an irgendeinen König oder so. Denkt an Kai und Kai, wie sie getanzt haben. Denkt an den Tanz. So leidenschaftlich ist Gott. Und der liebevolle, trinitarische, ewig tanzende Gott, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und